Deutschlandfunk. Musikszene.
Beethoven-Manier in vollem Gange. Würdigungen, Konzerte, Neukompositionen und jede Menge medialer Hype. Viel Gala und manches auch Gaga. Viel Tumult um den tauben Titan. So zumindest stellt sich eines der gängigen Klischees im Jahr 2020 dar. Aus dem Erneuerer der Musik ist längst ein Goldesel des abendländischen Musikbetriebs geworden. Und zu den Veranstaltungen, die Beethoven-Klischees möglichst weiträumig umfahren möchten und Beethovens künstlerische Qualitäten genau unter die Lupe nehmen, zählt der internationale wissenschaftliche Kongress Beethoven-Perspektiven im Bonner Beethovenhaus, wo wir heute Abend zu Gast sind. Mein Name ist Christoph Ratz und ich heiße Sie herzlich willkommen. Beethoven, ein kreatives Universum. So lautet das Thema unserer heutigen Gesprächsrunde, zu der ich folgende Gäste begrüßen möchte. Mark Even Bonds, Professor an der University of North Carolina in Chapel Hill, unter anderem eines Buches, ich übersetze es mal, das Beethoven-Syndrom, Musik hören als Autobiografie. Ulrich Konrad ist übrigens gebürtiger Bonner, Musikwissenschaftler und Ordinarius an der Universität in Würzburg, Mozart-Spezialist, Beethoven-Kenner, Vorsitzender der Akademie für Mozart-Forschung am Mozarteum. Jens Dufner hat ein Heimspiel. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Beethoven-Gesamtausgabe hier im Bonner Beethovenhaus, hat unter anderem den Band der 5. und 6. Sinfonie herausgegeben. Und Julia Ronge war lange Zeit für den Verlag des Beethovenhauses zuständig und ist inzwischen Kustodin der Sammlungen im Beethovenhaus. Das Thema, ich sagte es, lautet Beethoven ein kreatives Universum. Das heißt, wir möchten ein bisschen Blick erhalten in Beethovens Werkstatt. Wie hat er komponiert? Nach welchen Methoden ist er vorgegangen? Und wie können wir das Ganze aus heutiger Sicht anschaulich machen? Und was sind letztlich die Quellen, die uns zu diesen Ansichten geführt haben? Ich möchte zunächst aber von Ihnen persönlich einmal erfragen, wo zeigt sich dieses kreative Universum oder dieser kreative, geniale Komponist Beethoven für Sie am deutlichsten, Herr Konrad?
Am deutlichsten zeigt er sich darin, dass er einen ungeheuren Aufwand treibt im Schreiben, im Protokollieren aller seiner Gedanken und es immer wieder schafft, diese gewaltige Menge an Geschriebenen zu verdichten auf Formulierungen, von denen wir dann, wenn wir sie hören, meinen, sie könnten nie anders gedacht gewesen sein.
Herr Bonds, was ist für Sie der persönliche Beethoven als kreatives Genie?
Ich bin der Meinung, dass wir manchmal Beethoven eher als Schauspieler uns vorstellen sollten, denn er konnte sich in verschiedene Emotionen hineindenken. Also wessen Emotionen hören wir in seiner Musik? Und das ist in gewissermaßen so gezwungen, dass er sich eben in diese Gefühle hineinsetzt. Und wir sollten das nicht unbedingt als seine persönliche, ursprüngliche Emotionen hören.
Frau Ronge, Beethoven, ein Kompositionsschauspieler auch für Sie?
Also mein Job sind ja die Quellen und deswegen betrachte ich immer weniger die Werke und mehr alles, was zum Werk hinführt. Und es gibt eigentlich keine langweilige Quelle. Sie sind alle interessant. Selbst die von den vermeintlich weniger wichtigen Werken, manchmal gerade die, oder von den frühen Werken oder Quellen, aus denen gar keine Werke geworden sind. Das Kreative ist immer im Text, in der Schrift.
Ein Gesamtkunstwerk, Beethovens Werkstatt sozusagen. Ob das so ist, das werden wir gleich noch vertiefen. Herr Dufner, ich sagte eben schon, Sie haben den Band mit der 5. und 6. herausgegeben. Das heißt, ich brauchte Sie letztlich gar nicht nach Ihrem persönlichen Highlight zu fragen, oder doch?
Ich sehe das nicht so, dass ich ein spezielles Lieblingswerk Beethovens habe. Für mich ist es natürlich auch die Forscherbrille, durch die ich schaue und dass sich die Kreativität vor allen Dingen dort immer besonders gut zeigt, wo man viele Quellen überliefert hat, wo man einfach besonders gut sehen kann, wie sich ein Werk entwickelt hat, wie es entstanden ist. Das sind nicht unbedingt die Werke, in denen er am kreativsten war, aber die Werke, wo die Kreativität am besten dokumentiert ist.
Nun gibt es von Josef Karl Stieler dieses berühmte Gemälde, wo wir Beethoven sehen mit dem vermeintlichen Manuskript der Missa Solemnis in der Hand, wüst das Haar, sehr kunstvoll beleuchtet, durch die Art, wie dieses Bild konzipiert worden ist. Das ist sozusagen Beethoven, der auf den göttlichen Einfall wartet. Herr Konrad, wie viel Klischee hat dieses Bild letztlich erzeugt, auch in der Rezeption? Anders gefragt, war das wirklich ein Komponist, der auf den göttlichen Einfall gewartet hat, oder war es der Handwerker Beethoven, der uns heute fasziniert?
Grundsätzlich kann man sagen, wenn Komponisten immer darauf warten würden, dass irgendein höheres Wesen, das wir alle verehren, einen Groschen in den Kopf einwirft, damit unten eine Symphonie herauskommt, hätten wir wahrscheinlich nur einen Bruchteil der Werke. Also diese Mythen vom Schaffen, diese Vorstellungen der genialen Inspiration, die kommen auf oder sind deswegen stark, weil das Komponieren ja etwas Numinoses ist. Was geschieht denn da eigentlich? Ein normaler Mensch kann sich ja nur schwer vorstellen, was das bedeutet, vor einem leeren Blatt zu sitzen und dann plötzlich mit der Feder anzufangen, Pünktchen und Striche und Fähnchen zu malen. Und wenn er sich das dann vorspielen lässt, eine Mondscheinsonate zu hören. Das heißt, das Geheimnisvolle, das dieses Komponieren umgibt, beflügelt geradezu Vorstellungen, die ins Mythische gehen, weil man dann nichts mehr erklären muss.
Das ist aber nicht die Aufgabe der Wissenschaft, Herr Bonz. Herr Konrad sagte gerade, da spielt das Numinose eine Rolle. Sprich, das hat auch letztlich zu einer Menge Verklärungen geführt. Gibt es letztlich die Möglichkeit, Beethovens Kompositionsarbeiten, seine Techniken auf wenige Sätze zu vereinfachen? Oder ist auch im Laufe seines Lebens ein Wechsel seines Schreibens feststellbar, dass wir gar nicht in der Lage sind, dies auf einen Nenner zu bringen?
Ja, wir können das nur aus geschriebenen Quellen bewerten. Aber es ist doch klar, dass es da sind zwei Phasen, also Inspiration und dann Perspiration. Er muss die Ideen, die zu ihm irgendwie gekommen sind, ausarbeiten, damit das Publikum die einigermaßen verstehen konnten. Und das war allen Komponisten wichtig. In dem Sinne ist Beethoven gar keine Ausnahme. Ist ganz normal.
Wie diese Inspiration letztlich ausgesehen hat, können wir vielleicht gleich noch klären. Aber die Quellen, von denen Sie gesprochen haben, Frau Ronge, was sind denn heute letztlich die Quellen? Wahrscheinlich die Autographe, die wir erhalten haben, die uns am nächsten an Beethoven sozusagen heranzoomen.
Komplizierte Frage. Jede Beethoven-Eigenschrift zeigt uns eine Facette, an der wir einen Teil von ihm ganz nah sehen können. Und erstaunlicherweise kann das bei jedem Werk eine andere Facette oder eine andere Quelle sein. Also nicht jede Quelle ist, jeder Quellentyp ist in jedem Werk im selben Stadium gleich aufschlussreich. Es gibt Skizzenprozesse, die unglaublich lang und kompliziert sind und schwer verständlich, und welche, die relativ linear verlaufen. Es gibt Werkmanuskripte, die eigentlich ganz anständig aussehen. Und es gibt solche, wo man deutlich erkennen kann, dass er überhaupt noch nicht fertig war, also fertig mit Denken war, als er angefangen hat zu schreiben. Und es gibt ganz viele Zwischenstadien, und das kann von Werk zu Werk unterschiedlich sein.
Nun gibt es ja dieses Klischee vom Titanen, ich habe es eingangs benannt. Das gilt ja auch oft für seinen Arbeitsprozess. Also das ist ja auch ein durch die Romantik tradiertes Bild, Beethoven, dieser grimmige Mensch, der noch grimmiger vor seinem Notenblatt sitzt. Herr Dufner, wie haben wir uns diesen Beethoven letztlich vorzustellen? Ist da was von dran, oder ist das wirklich ein Bild, das die Romantik uns bis heute überliefert hat und uns bis heute prägt und auf eine falsche Fährte geführt hat?
Beethoven war sicher kein einfacher Mensch, aber das romantische Beethoven-Bild prägt natürlich tatsächlich unser Bild bis heute. Man kann das zum Beispiel sehen, wenn man es nur die Kopisten angucken. Beethoven war ja auf Schreiber angewiesen, die seine Werke ins Reine geschrieben haben. Diese Kopistenabschriften waren sehr wichtig. Und überliefert und zitiert werden immer die wüsten Beschimpfungen, wenn Beethoven in sein Manuskript schreibt, der Komponist war ein Esel oder einen Kopisten als Schreibsudler und dummen Kerl beschimpft. Ja, dann ist natürlich das, was für so ein romantisches Beethoven-Bild sehr dankbar ist, weil man dann einerseits den genialen, vielleicht etwas schwierigen Komponisten hat, der dann aber vor lauter Dilettanten umgeben ist.
Tasten wir uns vielleicht an die Komponistenwerkstatt Beethovens aus chronologisch-biografischer Sicht einmal heran. Als Beethoven nach Wien ging und Bonn verlassen hatte, war er zwar noch ein Anfänger, aber er hatte ja schon seine ersten Stufen hinter sich. Frau Ronge, als er dann in Wien ankam, hat er unter anderem bei Haydn Unterricht genommen, Kontrapunkt studiert und auch eigene Werke geschrieben. Wie müssen wir uns gerade diesen blutjungen Beethoven, diesen Anfänger, der ja auch in Wien sich letztlich beweisen und gegen Konkurrenz behaupten möchte, wie müssen wir uns diesen jungen Komponisten vorstellen, wenn er ein Notenblatt in die Hand genommen hat? Ein leeres.
Also zunächst mal möchte ich diesen Mythisierungen widersprechen. Beethoven ist kein Anfänger, als er nach Wien geht. Er hat immerhin schon 50 Kompositionen vorgelegt in Bonn und 50 Werke kann man jemand nicht mehr guten Gewissens als Anfänger bezeichnen. Haydn hätte ihn dann wahrscheinlich auch nicht genommen, denn dazu hatte Haydn keine Lust. Er hat bei Haydn auch keinen Kontrapunkt studiert, sondern wahrscheinlich Repertoire und freien Satz. Kontrapunkt hat er dann bei Albrechtsberger gemacht und in dem Jahr, in dem er bei Haydn ist, komponiert er nicht.
Also, aber das Haydn ist hat erst ihm Übungen mal, gegeben zum Komponieren.
Er hat mit Haydn Dinge überarbeitet, die er in Bonn komponiert hat und sie haben geguckt, was könnte man daran besser machen. Didaktisch ist das natürlich genau der richtige Weg. Es gibt etwas, was Potenzial hat und was schon ziemlich gut ist und man guckt, was kann ich daran noch besser machen. In dem Jahr, in dem er bei Haydn ist, 1793, entstehen keine neuen Werke. Die entstehen dann erst später, als er anfängt mit Albrechtsberger Kontrapunkt zu lernen. Also ich glaube, das ist zu einfach zu sagen, hier in Bonn hat er nichts gekonnt und dann ist er in die große Stadt gekommen und dann endlich ist aus der Raupe ein Schmetterling geworden. Da ist sehr viel 19. Jahrhundert in dieser Vorstellung.
Dennoch bleibt die Frage, wie haben wir uns die Notenblätter vorzustellen, als die Raupe angefangen hat?
Naja, erst waren sie leer und dann hat er angefangen, sie zu beschreiben.
Das ist mir letztlich ein bisschen zu einfach. Hat er sozusagen auch schon mit Skizzen gearbeitet, wie im späteren Stadium, oder lebt diese Zeit auch von seinem genialischen, vielleicht auch naiven Enthusiasmus? Oder was können wir aus diesen Quellen, die wir haben, ablesen?
Die Überlieferung ist für die Bonner Zeit nicht so gut. Das hängt zweifellos mit der Reisesituation nach Wien zusammen und weil er vielleicht nicht so viel mitgenommen hat oder eben dann im Laufe seines Lebens viel verloren hat. Aber es gibt Skizzen aus Bonner Zeit und dafür, dass die Überlieferung schwierig ist, gibt es sogar ziemlich viele. Also Beethoven hat schon als ganz junger Mann hier in Bonn angefangen, sich Ideen aufzuschreiben. Und es ist dann wie später auch. Auf diesen Blättern finden sich Ideen, die er nicht benutzt hat. Wahrscheinlich sind die Blätter deswegen aufgehoben worden, denn Beethoven hat Skizzen nicht vernichtet im Gegensatz zu anderen Sachen, weil da eben Reservoir von ungenutzten Ideen drin war. Und es sind natürlich auch Skizzen zu Werken, aus denen was geworden sind.
Herr Bonz, kann man im Vergleich zu diesen frühen Werken feststellen und vereinfachen, inwieweit sich Beethovens Kompositionsprozess hin zu den späten Werken, bei denen er unter anderem ja auch wieder auf alte Formen, Stichwort Fuge, zurückgegriffen hat, dass sich das auch in der Art des Kompositionsprozesses gewandelt hat?
Ja, also das ist eine teleologische Ansicht. Und das gehört auch zum Mythos, dass der junge Beethoven ins mittlere Beethoven wurde und dann ins späten Beethoven geworden ist. Und das ist eigentlich irreführend, finde ich. Wie jeder Mensch wurde er täglich ein Stück, ein Schritt weiter, ist ein Schritt weiter gekommen. und dass wir versuchen, das so zu thematisieren, also früh, mittel, spät, finde ich eher irreführend.
Gut, es hat aber eine Entwicklung stattgefunden. Zeigt die sich auch letztlich in der Art des Komponierens?
Ja, ja. Aber wie bei jeder Mensch, das wäre wohl zu erwarten.
Aber die Art des Komponierens, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, die richtet sich ja nicht abstrakt auf Musik. Also Komponisten komponieren keine Musik, sondern Komponisten komponieren Lieder, Sonaten, Kantaten, Symphoniesätze. Und jede dieser Formen, jede dieser Arten von Musik hat ihre je eigene Voraussetzung. Und danach bemisst sich natürlich auch der Kompositionsvorgang. Das ist bei einem Lied partiell anders, als wenn ich eine große Symphonie oder wie hier in Bonn zum Beispiel eine Kantate auf den Tod Josefs II. Entwerfe. Übrigens, das ist ein blendendes Beispiel gegen die letztlich völlig unhaltbare Behauptung, Beethoven sei ein Anfänger gewesen. Wer eine solche Kantate zustande bringt, wenn man sieht, wie da das Orchester behandelt wird, die Singstimmen behandelt, wie die gesamte Disposition der Form ist, da sieht man, dass der Mann etwas gekonnt hätte. Und unter vielleicht anderen Verhältnissen hätte man gesagt, das reicht, was du da kannst. Jetzt mach das einfach dein Leben lang hindurch weiter. Aber da möchte ich schon doch sehr darauf insistieren, dass wir nicht einfach nur über Komponieren in einem abstrakten Sinne sprechen, sondern immer fragen, was wird denn da gerade komponiert? Und da kann man sicher auch die Bedingungen gerade bei Beethoven sehr gut beschreiben, weil er ja das nicht, er ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern er knüpft ja immer an etwas an, was er vorfindet. Und das, glaube ich, ist etwas, was man am Anfang der Reflexion über den Vorgang des Komponierens sich klar machen muss. Was ist es denn eigentlich genau, was ein Beethoven vorfindet hier in Bonn? Oder was ist es, was er vorfindet, wenn er sich entschließt, ein Streichquartett zu schreiben? Da ist es ja doch ganz typisch für Beethoven, dass er sich da Muster und Modelle aussucht, an denen er sozusagen Maß nimmt und in denen er erkennt, da möchte ich diesen Standard, den will ich auf keinen Fall unterschreiten, beziehungsweise man kann es auch andersrum formulieren, diesen Standard will ich erreichen und zu Maß nehmen. Und dann, das ist, gehört, glaube ich, bei Beethoven immer dazu, er stellt immer sich ein auf einen Überbietungsmodus. Also wenn er gesagt hat, okay, Mozart hat das so gemacht oder Haydn hat das so gemacht, dann will ich es auf jeden Fall, will ich die Schraube zumindest um eine Umdrehung weiterdrehen.
Nun haben wir einige Klischees schon abgearbeitet. Eines möchte ich doch noch in den Raum werfen, möglicherweise ein letztes, und zwar dieses Klischee, wir kennen das von Mozart, der immer als der geniale Schnellschreiber galt und leider auch noch gilt. Das war er nicht, zumindest nicht nur. Umgekehrt aber bei Beethoven derjenige, der immer gerungen hat, der dem alles so schwer gefallen ist und so weiter. Ich glaube aber, man kann auch irgendwie eine Lanze dafür brechen und sagen, Beethoven hatte auch Phasen, Stücke, wo es ihm leicht fiel. Kann man das so sagen?
Das kann man ganz bestimmt so sagen. Ich wollte ja eigentlich hier in diesem Kongress ein Referat halten zum Thema Schnellschreiber Beethoven. Zum großen Kummer von Herrn Dufner habe ich das dann abgesagt. Aber ich glaube, es ist ein wirkliches Thema. Also ich würde ganz grundsätzlich hinterfragen, ob Beethoven wirklich gerungen hat in dem Sinne, dass er ein Werk nicht zu Ende bekommen hat, weil es ihm so unendliche Probleme gemacht hat. Denn selbst die Werke, die eine lange Entstehungszeit rein kalendarisch haben, die sind ja oft deswegen so lange auf seinem Schreibtisch gelegen, weil er das immer wieder unterbrochen hat und anderes geschrieben hat. Also wenn man ins Beethoven-Werkverzeichnis die Chronologie der Entstehungszeiten anschaut, da gibt es ja kaum mal eine Phase, wo er an nur einem Werk arbeitet. Und gerade in der späten Phase, also wo die Riesenprojekte, Diabelli-Variationen, Missa Solemnis, 9. Symphonie anstehen, die tatsächlich lange brauchen, aber dadurch, dass sich das dauernd verschränkt, glaube ich, wenn man es mal exakt auf Tage berechnen würde, kämen keine Jahre heraus, 365 oder 500 oder 600 Tage, an denen man an einem solchen Werk gearbeitet hätte.
Nur als Ergänzung, ich denke, der Mythos, dass Beethoven härter gerungen hat als andere Komponisten, kommt auch sicherlich dadurch, dass eben besonders viel Material überliefert ist. Beethoven hat seine Skizzenbücher eben alle aufbewahrt. Und wenn man 8000 Skizzenseiten erhalten hat und bei anderen Komponisten eben nicht, die das als Wegwerfprodukt einfach nicht weiter beachtet haben, dann ergibt sich natürlich automatisch so ein Bild. Und wenn man dann noch einen Komponisten hat, der eine, ich sage jetzt mal vorsichtig, nicht schöne Handschrift hat, dann fördert das diesen Mythos natürlich nochmal obendrein.
Dann schauen wir mal zumindest jetzt auf die verschiedenen Gattungen. Und ich möchte von Ihnen wissen, gibt es denn, was die verschiedenen Gattungen betrifft, unterschiedliche Formen des Herangehens bei Beethoven? Also Die 32 Klaviersonaten sind ja so eine Art Laboratorium für ihn gewesen, wo er auch sehr viel ausprobiert hat, formale Strukturen etc. Das gilt zum Teil auch noch für die Streichquartette, aber die Sinfonien haben ja nun auch einen anderen Stellenwert gehabt. Kann man sagen oder feststellen, inwieweit Beethoven unterschiedlich in verschiedenen Gattungen vorgegangen ist, methodisch?
Also ich glaube, ich komme auf das zurück, was ich eben schon mal gesagt habe, mal ganz systematisch machen würde, und falls hier ein junger Mensch sitzt, der noch irgendein schönes Thema für ein Buch sucht, kann ich ihm nur empfehlen, mal systematisch die Kopien Beethovens zu untersuchen. Denn ich würde die These aufstellen, immer dann, wenn Beethoven sich entschließt, eine neue, von ihm bislang noch nicht behandelte kompositorische Aufgabe anzugehen, ein Streichquartett zu schreiben, eine Messe zu schreiben, eine Oper zu schreiben, Sie können nehmen, was Sie wollen, sucht er sich Modelle. Er schaut sich um und sagt, was gibt es? Und er schreibt aus dem, was er da aussucht, gezielt Ausschnitte ab. Ausschnitte, die ihn ja im Hinblick auf ein bestimmtes kompositorisches Problem, was sich ihm selbst stellt, kopiert, um die Lösung bei einem anderen zu sehen. Also bei den Streichquartetten, wo er Mozart aus den Haydn-Quartetten abschreibt, oder beim Fidelio, wo er aus Don Giovanni und Così fan tutte abschreibt. Selbst bei der Missa Solemnis noch, also an den großen Fugen des Gloria und Credo sitzt, nimmt er sich das Requiem von Mozart vor und macht eine Art analytische Abschrift der Kyrie-Fuge, um sich mal klarzumachen, wie könnten denn Stimmeinsätze sein. Und wenn man das alles mal systematisch machen würde, was, soweit ich sehe, in der Beethoven-Forschung noch nicht gemacht worden ist, also mal alle Kopien nehmen und mal alle aus dem Blickwinkel solcher Modellbeziehungen betrachten würde, da würden wir wahrscheinlich eine ganze Menge noch Neues lernen an den Strategien, die Beethoven verfolgt, wenn er neue Gattungen angeht. Und sobald er eine solche Gattung einmal bewältigt hat, und das kam, Sie haben nach den Symphonien gefragt, in dem Moment, wo ich das selber einmal geschafft habe, eine Symphonie zu schreiben, ja, und mir selbst damit auch Orientierung geschafft habe aus Erfahrung, was diese Gattung von mir verlangt, dann ist natürlich die Bedeutung von solchen Vorbildern schwindend. Das ist ganz klar. Dann werden nämlich meine eigenen Werke und meine eigenen Erfahrungen, meine eigenen Wege, die ich gegangen bin, zum Vorbild. Und das heißt bei Beethoven in der Regel ja immer auch, die Wege, die ich schon mal gegangen bin, die betrete ich nicht mehr.
Erklärt das denn, Herr Konrad, auch die Tatsache, dass er gerade bei den frühen Werken, Klaviertrios, Sonaten, jeweils drei Werke unter einer Opusnummer zusammenfasst, weil er eben diese neuartige, für ihn neuartige Gattung aus unterschiedlichen Blickwinkeln zusammenfassen möchte?
Das glaube ich nicht. Das sind wirklich Konventionen. Also wenn man sieht, wo das im 18. Jahrhundert herkommt, Streichquartette, Klaviertrios, Sonaten werden in der Regel im Dreier- oder Sechserpack publiziert.
Herr Dufnow, würden Sie mir aber insofern zustimmen, als man bei Beethoven im Gegensatz meinetwegen zu Mozart oder Haydn in diesen Dreiergruppen doch deutlichere Unterschiede innerhalb der Dreiergruppen feststellen kann? Also dass sozusagen diese drei Werke bewusst drei verschiedene Seiten einer Medaille beleuchten, dass das bei Beethoven viel deutlicher ist als noch bei Mozart oder Haydn?
Ich weiß nicht, ob man das auf die Dreiergliederung der Drucke beziehen kann. Was ich schon denke, ist, dass Beethoven gerne an verschiedenen Werken gleichzeitig gearbeitet hat, die sehr unterschiedlich waren. Also wenn man jetzt zum Beispiel die 5. und 6. Symphonie nimmt, die ja nun sehr unterschiedlich geartet sind. Das eine, was eben sehr mit einem kurzen Motiv sehr thematisch arbeitet, das andere, was eher flächig komponiert ist. Sowas findet man häufiger bei Beethoven, dass er verschiedene Projekte verfolgt hat. Oder dass er zum Beispiel an der berühmten A-Dur-Cello-Sonate im Prinzip mehr oder weniger gleichzeitig gearbeitet hat, wie an der 5. Symphonie, und es zwei komplett gegensätzliche Werke sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er speziell dieses Dreierpack so gestaltet hat, dass es auf jeden Fall drei verschiedene Werke immer sein sollten.
Frau Ronge? Ich glaube, es spielt auch eine Rolle, dass Beethoven sich nicht langweilen wollte.
Und, hat er sich schnell gelangweilt?
Nee, das weiß ich nicht. Ich kannte ihn nicht persönlich, aber
die wenigsten von uns.
Ich habe immer den Eindruck, seine Arbeit, denn das war es ja letzten Endes, war auch eine intellektuelle Herausforderung. Und er hat diese Herausforderung gesucht. Und es musste anders sein, weil das spannend ist. Also was Neues finden. Und das kann man zum Beispiel, das ist nur eines von ganz vielen Beispielen, man könnte das durch das ganze Werk exerzieren, aber wenn Sie jetzt das sogenannte Spätwerk anschauen, wenn man diesen Begriff benutzen möchte, dann gibt es eigentlich in jedem Stück eine Fuge. Und die Fuge ist immer ein anderer Typ. So als ob Beethoven eine eigene Kunst der Fuge schreiben wollte. Ein Kompendium von verschiedenen Fugentypen. Und ich glaube, das ist sowas wie ein intellektuelles Spiel. Einfach nochmal was Neues machen. Und das hat schon auch damit zu tun, dass er sich nicht langweilen will.
War Beethoven als Komponist auch tatsächlich so eine Art, sagen wir es ruhig, Spielertyp, Herr Konrad?
Auf jeden Fall, aber alle guten Komponisten und wahrscheinlich die weniger guten auch, sind Spielertypen. Also wenn Sie Musik produzieren wollen, müssen Sie einen Grundimpuls zum Spielen haben und Sie müssen eine starke Begabung für Entscheidungen haben. Komponieren ist im Wesentlichen permanent mit Entscheidungen spielen. Vielleicht kann man das so mal formulieren. Ja, weil Sie an jedem Punkt, von jeder Note zu jeder nächsten Note, von jedem Takt zu jedem nächsten Takt, immer mehrere Möglichkeiten haben. Das kommt, also das ist eigentlich das für mich entscheidende Argument gegen diesen Mythos von der Inspiration, denn der spricht im Grunde genommen von einer teleologischen Werkkonzeption. Ja, es wird irgendwo von einer Kraft, die außerhalb des Komponisten liegt, ein Prozess angestoßen. Ich bin kein Freund, das wissen meine Kollegen, des Begriffs Schaffensprozess, den verwende ich nicht, weil ich nicht glaube, dass es etwas Prozesshaftes ist, was beim Komponieren abläuft, sondern es ist ein Impuls, den der Komponist in sich findet. Da werden wir vermutlich keine Antwort geben können, woher dieser Impuls kommt. Aber dann ist es eine unentwegte Folge von Entscheidungen, von Möglichkeiten, von Abbiegungen, von Verirrungen. Es scheitern ja auch Werkideen, es werden Werkanfänge nicht weitergeführt. Es werden Werke plötzlich abgebrochen und dann fragen wir uns, ja warum, das ist doch bis hierhin wunderbar gelaufen. Ja, eben offensichtlich nicht. Irgendetwas ist in einem solchen Entscheidungsprozess an einen Punkt gekommen, wo das nicht mehr möglich war. Und das, glaube ich, führt uns sehr viel näher an die Wirklichkeit des Komponierens heran. Und da gibt uns Beethoven eben das wunderbare Instrument der Skizzen an die Hand, wobei ich auch da immer warne, und das wird jeder, der mit diesem Material umgeht, wir bestätigen können, wir bekommen auch da natürlich kein hundertprozentiges Protokoll aller Entscheidungen, Entscheidungsmöglichkeiten, die Beethoven gehabt hat.
Frau Ronge, er kam ja hier aus Bonn und hat sozusagen am Puls der Zeit gesessen. Hier in Bonn war ja eine glänzend aufgebaute Bibliothek auch. Kann man sagen, dass er sozusagen mit dem ganzen Wissen der damals zeitgenössischen Musik die Koffer gepackt ist und nach Wien gereist?
Also Beethoven hat sich für alles interessiert, auch für Literatur und technische Bücher und einfach alles. Er war ein unglaublich wissbegieriger Mensch und wir können davon ausgehen, dass das, was er bekommen konnte, in die Finger kriegen konnte, in die Ohren kriegen konnte, von ihm bewusst wahrgenommen wurde. Er hat sich Noten ausgeliehen aus der Hofbibliothek. Er hat natürlich hier als Profimusiker gearbeitet und schon deswegen das Repertoire mitbekommen. Und er hat auch in Wien, er ist regelmäßig mehrmals in der Woche stundenlang bei irgendwelchen Musikalienhändlern rumgehangen, um die neuesten Produktionen durchzulesen. Also war sehr, sehr begierig, alles zu verstehen, zu rezipieren, was habhaft war. Das war nicht ganz einfach, aber wenn er was in die Finger gekriegt hat, dann hat er sich's auch angeschaut.
Noch ein letztes Feld zum Thema Inspiration möchte ich anführen, und zwar die Frage, der Instrumentenbau hat sich zu der Zeit wahnsinnig entwickelt, vor allen Dingen im Klavierbau. Und seine Klavierwerke haben sich nicht nur in den Sonaten auch rasant entwickelt. Ist die Inspiration bei ihm auch beeinflusst worden durch das, was damals im Instrumentenbau geschehen ist, Herr Dufner?
Ja, das ganz klar. Also das hat Beethoven immer verfolgt. Er war natürlich vor allen Dingen Pianist, was die Instrumente angeht. Also das hat er am meisten verfolgt. Wir wissen das aber auch von Orchestermusikern, die er befragt hat nach zum Beispiel Tonumfängen und Spielbarkeiten. Aber im Klavierbau ist es auch deutlich zu sehen. Es gibt zum Beispiel in den frühen Cellosonaten, da gibt es eine Stelle, die wird mehrfach oktaviert und die höchste Stelle, ich glaube, es geht bis zum dreigestrichenen Ass, die auf einem modernen Klavier überhaupt kein Problem wird, wird dann abgewandelt, weil es auf dem Instrument nicht spielbar war. Und bei den späten Werken Beethoven wäre das schon gar kein Problem gewesen. Oder umgekehrt, in einer späten Klaviersonate schreibt er explizit unter ein Kontra-E das Wort Kontra-E, damit der Verleger, der das in die Finger kriegt, sieht, das ist ernst gemeint. Das soll wirklich der Ton sein, denn ich habe ein Klavier mittlerweile, auf dem man das spielen kann.
Frau Ronge, ich möchte den Menschen Beethoven einmal vor mein inneres Auge treten lassen. Und zwar den Komponisten, wie er sich den Tag eingeteilt hat. Wir wissen beispielsweise von Thomas Mann, wie penibel er sich den Tag eingeteilt hat, wann er geschrieben hat, wann er pausiert hat, wann er spazieren gegangen ist. Wie haben wir uns den Komponisten Beethoven im Rahmen seines Tagesablaufs, seines alltäglichen Lebens vorzustellen?
Also Beethoven war vormittags meistens zu Hause. Nicht zwingend, aber tendenziell eher am Vormittag zu Hause. Das kann man aus vielen Briefstellen auch erkennen, wo er Leute zu sich bestellt und sagt, wenn sie vor 12 Uhr kommen, dann finden sie mich. Also er ist vormittags zu Hause und arbeitet dann natürlich. Arbeiten kann aber auch heißen, dass er Verlegerbriefe schreibt. Wie bei jedem kreativen Menschen kommen Einfälle ungefragt. Also der Einfall, der einem in den Kopf kommt, denkt sich nicht, oh, es ist 23 Uhr, da darf ich jetzt nicht, sondern wenn der kommt, dann ist er da. Und Beethoven hat diesem Umstand Rechnung getragen, dass er immer, auch wenn er außer Haus gegangen ist, Notenpapier bei sich hatte. Diese Quellen sehen anders aus, weil er die natürlich so zurechtgefaltet hat, dass sie in seine Rocktasche gepasst haben. Und er hat immer Bleistift mitgenommen. Also er hat sich immer darauf eingestellt, jederzeit arbeiten zu können. Deswegen ist das ein bisschen irreführend, wenn man sagt, vormittags war die Hauptarbeitszeit, weil er natürlich damit gerechnet hat, dass auch nachmittags vielleicht mal eine gute Idee kommt. Und es gibt auch Briefe, wo er sagt, also Beethoven hat gerne in Gesellschaft gegessen und es gibt Briefe, wo er sich Leute zum Essen bestellt und aber gleich sagt, also lasst uns um eins treffen, aber vielleicht komme ich auch nicht, wenn meine Muse das von mir verlangt, dann bleibe ich zu Hause.
Das Schwierigste bei einem Kompositionsprozess ist für uns heute, wenn wir eine endgültige Fassung möglicherweise mit Vorstufen kennen, aber nachzuvollziehen, wieso ein Thema, ein Motiv letztlich so geworden ist, wie wir es heute kennen. Ich möchte das an einem Beispiel verdeutlichen, und zwar hat Leonard Bernstein in seinen vielen pädagogischen, musikpädagogischen Aufführungen und Vorträgen einmal gezeigt, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gäbe, das Thema des zweiten Satzes aus der fünften Sinfonie zu verändern und inwieweit sich dadurch der Reiz dieses Motivs verändern könnte. Und zwar ist er hingegangen und hat 14 verschiedene Variationsmöglichkeiten gezeigt. Ich möchte nur nicht 14 vorführen, aber zumindest 2 und eine kleine Sequenz einspielen mit Leonard Bernstein und der fünften Sinfonie.
Fourteen versions over a period of 8 years. But here is one of the earliest versions, which is very different indeed. Here's another one, again very different in style and feeling. After 8 years of experimenting with 12 others, he finally arrived at a solution whereby he combined the most interesting elements, the most graceful elements of all of them, and finally arrived at the one that is familiar to us today. All right, Beethoven has found his theme.
Ja, er hat sein Thema gefunden. Herr Dufner, sind solche Experimente ein Spiel der Willkür oder wirft das letztlich auch ein Licht auf den Kompositionsprozess, wie wir ihn uns bei Beethoven vorzustellen haben? Hat er möglicherweise solche Modelle durchgespielt?
Also durchgespielt hat er auf jeden Fall. Also Leonard Bernstein ging es jetzt natürlich darum, erstmal überhaupt den Leuten in einem breiten Bildungsbürgertum, sage ich jetzt mal, die Sendung heißt ja Omnibus, ich glaube, daraus ist das nämlich an. Also es ist eigentlich an alle gerichtet und das ist ohnehin schon ein kühner Versuch, allen Beethovens Skizzen nahezubringen. Und von daher war das natürlich ein sehr hoher Anspruch und sein Ziel war, denke ich, in erster Linie überhaupt mal klarzumachen, dass ein Werk in verschiedenen Stufen entstanden ist und dass es da Varianten gegeben hat. Philologisch genau wird das nicht alles sein, allein schon der Zeitraum von 8 Jahren, den Bernstein anspricht, den halte ich für sehr groß. Aber das ist vielleicht auch egal. Ich denke, die Varianten hat es auf jeden Fall gegeben. Ob man die immer in eine Reihenfolge bringen kann, das ist eine andere Sache. Und ob man sie auch in eine Reihenfolge bringen muss, also manchmal funktioniert das. Aber es ist auch ganz offensichtlich, dass Beethoven manchmal einfach verschiedene Möglichkeiten durchgespielt hat und sich letztlich nicht unbedingt für die beste, sondern für die, die er in dem Moment für die beste hielt, entschieden hat. Möglicherweise hätte er das ein Jahr später sich für eine andere Variante entschieden.
Das wäre genau meine Frage gewesen, Frau Ronge. Haben wir eigentlich immer den besten Beethoven oder hat er auch tatsächlich einen Weg beschritten, wo wir sagen müssen, naja, hätte er eine andere Variante genommen, wäre es mindestens so gut geworden?
Also die Frage halte ich für gegenstandslos, weil wir von der anderen Variante das Ergebnis nicht kennen. Deswegen können wir das nicht entscheiden. Es ist aber tatsächlich so, wenn man sich die Prozesse genau anschaut, hat man doch den Eindruck, dass er relativ sicher die bestmögliche Form findet. Man kann das oft erkennen, wenn er schon weit ist in der Werkniederschrift, dann gibt es an ganz vielen Stellen auf einmal Zweifel an bestimmten Schlussformeln. Beethoven zweifelt immer am Schluss. Und dann denkt er sich, das ist nicht so toll, ich mache das mal weg und mach was Neues. Und dann gibt es ein neues Blatt und er macht die letzten 6, 8, wie viele Takte neu. Und das exerziert er dann manchmal 2, 3, 4 Mal durch. Und sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig kehrt er auf die erste Version zurück, die er dann nur noch ein bisschen verändert. Und wie durch ein Wunder, wenn man diese verschiedenen Versionen sich nebeneinander anguckt, stellt man zum Teil mit Erstaunen fest, dass das von den Proportionen, von der Stimmführung, von allen möglichen unterschiedlichen Aspekten tatsächlich die ideale Version ist. Also er schafft es schon sehr genau, das rauszuholen, was das meiste Potenzial hat.
Biegen wir allmählich in die Schlusskurve ein. Und Herr Bonz, ich möchte die Frage stellen, ob Beethoven letztlich eine neue Art des Komponierens hervorgerufen hat.
Ja und nein. Also er war sehr traditionsgebunden. Auf der anderen Seite hatte er seine Zuhörer, seine Zeitgenossen sehr herausgefordert, die Musik in einer Art zuzuhören, die es vorher nicht gab. Also vorher verstand es sich, dass die Musik schön sein sollte. Und vor allem beim späten Beethoven ist die Schönheit nicht mehr die Hauptsache. Und es geht eher um Wahrheit, wie man das auch definieren will. Aber er hat wirklich eine große Herausforderung an seinen Zeitgenossen gemacht.
Nun gibt es ja im 21. Jahrhundert Möglichkeiten, um einem Komponisten nahe zu kommen, von denen Beethoven entweder geträumt hätte oder sich zutiefst davor gegruselt hätte. Es gab ja nun diese Fragmente zu einer vermeintlichen 10. Sinfonie und kürzlich auch Versuche, mithilfe von künstlicher Intelligenz dieses Werk zu vervollständigen. Frau Ronge, die Sie ja nun wirklich viel mit Handschriften und dergleichen zu tun haben, sträuben sich Ihnen da die Zehennägel?
Da sträubt sich eigentlich alles, nicht nur die Zehennägel. Also im Prinzip halte ich das für einen Etikettenschwindel. Also die 10. Symphonie ist nicht vermeintlich, die gibt's. Es gibt aber nicht sehr viele Skizzen. Damit fängt das schon mal an. Das heißt, die Masse, mit der man arbeiten kann, ist meines Erachtens viel zu gering. Und das, was ich daran Etikettenschwindel finde, ist, dass die KI das Ausgangsmaterial nicht schaffen kann. Das heißt, es braucht erstmal eine HI, eine humane Intelligenz, um überhaupt die Skizzen zu transkribieren und in eine Form zu bringen, mit der die KI dann arbeiten kann. Und das ist schon mal das erste Problem oder eines der größten Probleme daran. Und wie gesagt, die Menge ist einfach zu gering. Man hat nicht genügend empirisches Material, aus dem man was machen könnte, halte ich für ein großes Problem. Und ja, also wenn man sieht, wie oft sich Beethoven fundamental umentscheidet in einem Prozess, kann man, glaube ich, aus einem Werk, was noch so sehr in den Kinderschuhen steckt und am Anfang seines Entstehens ist, einfach das Ende noch nicht ableiten. Ich glaube, das ist schon schwer, wenn wir deutlich mehr Skizzen haben von einem Werk. Also wenn wir jetzt ein großes Skizzenbuch anschauen, was hier im Haus liegt, Petter, da ist die 7. und 8. Symphonie drin und mengenmäßig ist das ungleich mehr, als wir von der 10. haben. Und ich behaupte mal, noch nicht mal, wenn wir alle Skizzen zur 8. aus dem Petter-Skizzenbuch nehmen, könnte man zweifelsfrei die 8. Symphonie daraus kreieren, weil uns einfach Beethoven fehlt.
Die unglaublich hohe Dichte an musikalischem Fortschritt, den Beethoven uns geschenkt hat, inwieweit ist das durch seine Art des Komponierens überhaupt möglich gewesen? Ist das seiner Methodik zu verdanken? Ist das seinem Denken zu verdanken? Letztlich allem? Oder was ist es letztlich, Herr Konrad?
Da würde ich sagen, ist es zunächst mal wirklich die Individualität. Es gibt einen Beethoven. Aber daneben gibt es zum Beispiel auch einen Schubert. Und ich würde das für eine interessante, aber wahrscheinlich wenig fruchtbringende Diskussion halten, wenn wir jetzt sagen, wer hat eigentlich die Musik weitergebracht, Beethoven oder Schubert. Das ist unsinnig. Vor allen Dingen, das ist ja wieder so eine merkwürdige Vorstellung, vorangebracht, weitergebracht, also auf welcher Strecke denn, wohin denn? Beethoven hat eine Musik gemacht und die setzt sich deutlich ab von dem, was vorher war, ohne das zu verleugnen. Es ist sehr viel Mozart zum Beispiel in Beethoven, auch noch im späten Beethoven. Und nach Beethoven haben sich Komponisten wieder daran gemacht, das aufzunehmen oder es eben auch liegen gelassen. Es ist sehr viel Beethoven lange liegen gelassen worden. Die späten Streichquartette, die haben im 19. Jahrhundert kompositorisch nur eine marginale Rolle gespielt. Da hat sich keiner rangemacht. Da hatte Bartok nachher ein wunderbares Spielfeld oder Schostakowitsch. Die haben sich nämlich das dann angeschaut. Also ich finde, wir sollten davon Abstand nehmen, immer zu meinen, da geht der Weltgeist, macht einen Riesenschritt, dann macht er wieder mal eine Zeit lang nur kleine Schritte, dann kommt er mal auf einen Irrweg. Wir haben genug damit zu tun, diese unglaublichen musikalischen Angebote, die uns Beethoven in jeder Hinsicht, wirklich in jeder Hinsicht macht, und im Übrigen anstrengende Angebote, wenn sie ein Streichquartettabend oder ein Klaviersonatenabend im Konzertsaal konzentriert hören, dann sind sie, wenn sie nicht völlig unempfänglich sind, hinterher fertig. Ja, also das ist intellektuelle, geistige Arbeit. Und der sollten wir uns aussetzen. Und ob uns dann eine andere Musik dann noch weiterbringt oder weniger weit bringt, oder ob Beethoven die Menschheit oder die Musik weitergebracht hat, ach Gott, da können wir hier, glaube ich, anschließend beim Gläschen Sekt mit gespreizten Fingern mehr oder weniger intelligente Gespräche drüber führen. Ich glaube, das bringt letztlich nichts. Ist jedenfalls meine Überzeugung. Da kann ich aber gerne Widerspruch ertragen, wenn er hier aufkommt.
Beethoven, ein kreatives Universum, lautete heute das Thema unserer Musikszene, bei der wir zu Gast waren im Bonner Beethovenhaus im Rahmen des Internationalen Kongresses Beethoven Perspektiven. Ich darf mich bei Ihnen vieren sehr herzlich bedanken. Mark-Even Bons von der Universität in North Carolina, Ulrich Konrad aus Würzburg und den beiden Bonnern mit ihrem Heimspiel Julia Ronge und Jens Dufner. Und wir wissen nun, dass wir Beethoven letztlich zwar in Etappen ein bisschen näher kommen können, aber das Mysterium seiner Werkstatt vielleicht auch zum Glück nicht komplett entschlüsseln können. Wie immer, diese Sendungen können Sie im Internet nachhören oder in unserer DLF-Audiothek-App. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Christoph Fratz und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.